Wieso wechselt ein Anwalt aus einer Großkanzlei in ein Unternehmen und welche Auswirkungen kann ein solcher Jobwechsel auf das gesamte Leben eigentlich haben? Das beantwortet mir mein heutiger Gast Elias Pressler in einem sehr offenen und reflektierten Gespräch über seinen Karriereweg. Eines kann ich schon mal verraten, der Wechsel war mitunter eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Aber hör selbst rein und mach dir dein eigenes Bild. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du da bist, Elias.
Danke für die Einladung. In schönem, hat es schon jemand gesagt, schönes Setting.
Oh, danke schön. Ja, du bist nicht der Einzige und nicht der Erste, der das sagt, ich fühle mich sehr geehrt. Starten wir direkt los. Ich habe jemanden vor mir sitzen, der ursprünglich mal Rechtsanwalt war und das auch für die Big Player. Und jetzt bist du es aber nicht mehr. Erzähl mal kurz über deinen Werdegang, was ist passiert?
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so untypisch, jetzt auch vom Werdegang und auch dann vom eben Wechsel raus aus der Anwaltei mittlerweile. Aber ja, ich habe, wie du gesagt hast, Big Player. Ich habe eigentlich während dem ganzen Studium, so ab dem dritten Semester, immer in einer Kanzlei gearbeitet. Immer so zweieinhalb Tage die Woche. Und das bei einer ganz kleinen Kanzlei, also richtiger Einzelkämpfer mit im Regieverband, mit wechselnden Anwälten, aber habe dort wirklich so richtig dieses Einzelkämpfer-Business eigentlich kennengelernt und habe halt am Anfang ja recherchiert und dann aber halt schnell auch viel, ja, bin ich viel in diese Arbeit eingetaucht. Und was man ja auch immer wieder merkt, die Kleinen machen ja auch sehr interessante Sachen und teilweise auch dann eben gar nicht so kleine, also wenn die ein paar Unternehmen beraten, die ganz interessante Sachen machen, dann ja, so. Und das war auch super, ich habe viel gelernt. Wie gesagt, was ich später nie wieder gemacht habe, zum Beispiel machst du halt eine Immobilientransaktion mit, ja, also hilfst halt mit, so gut es geht, und dann besuchst du aber auch unter Umständen Leute im Halbgesperre, ja, im Gefängnis, in Wahrheit, ja, was dir dann bei der Großkanzlei normalerweise nicht mehr, genau. Und nach dem Studium, also war mir immer wichtig, daneben praktisch zu arbeiten, und nach dem Studium war ich noch ein paar Monate bei derselben Kanzlei, bei demselben Anwalt und habe mir dann aber gedacht, ich probiere es mal, ich versuch's mal. Es hat mich irgendwie gereizt, auch ja mich zu bewerben bei den ganz Großen, und Wolf Theiss ist es dann geworden. Man kann ja, oder? Kann man sagen bei dir? Alles? Ja. Beim Namen nennen? Ja. Genau. Und bin dann dort eingestiegen ins Immobilienrechtsteam und ja, war 2,5 Jahre dort, habe sehr viel gelernt, war wirklich so hit the ground running, ja, gleich losgelegt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war so richtiger top motivierter junger Konzipient, und ich weiß nicht, ja, na, also zumindest so, dass man gleich lernt, man arbeitet viel oder man arbeitet halt auch lange Stunden. Und also ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich mir gedacht, als ich noch bei meinem vorigen Anwalt war und schon gewusst habe, ich gehe eben in die Großkanzlei, habe ich manchmal am Abend auf die Uhr geschaut, wenn ich wirklich also echt schon am Gehen war, um 5:30 oder um 6, und habe mir gedacht, oh Gott, meine Bekannten, meine Freunde erzählen mir, da geht's jetzt noch 3-4 Stunden weiter, ja. Und es geht so schnell, du gewöhnst dich an alles, ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und irgendwann ist es halt völlig normal. Und vor allem, es war halt dieser Team-Spirit auch gegeben. Also ich bin zu einer sehr guten Zeit hingekommen und wir waren ein super lustiges, auch zum Teil eben mit jungen Partnern bestücktes Immobilienrechtsteam. Und wir haben alle zusammengearbeitet, alle an einem Strang, an interessanten Projekten. Und ja.
Und wie ist es dann für dich weitergegangen?
Warum ich weggegangen bin?
Also da gab es ja nochmal eine Zwischenstation nach Wolf Theiss, sofern ich deinen Lebenslauf jetzt richtig auswendig im Kopf habe.
Ja, genau. Nein, keine Sorge, ich hätte... Ja, richtig, war eine lange Zwischenstation.
Ich bin eine kleine Stalkerin, ich habe mir das ja angeschaut.
Na, gehört dazu, oder? Nein, ich hätte auch gar nichts ausgelassen, nein. Vor allem, das war in Wahrheit die längste Zwischenstation, wenn man es so nennen darf. Na, ich habe dann in meinem Prüfungsurlaub, hat mich mein damaliger Chef und eben der Partner, für den ich gearbeitet habe, angerufen und gesagt, würdest du dich mit mir zum Lunch treffen? Das war relativ ungewöhnlich, weil wir haben uns ansonsten nicht wirklich oft zum Lunch getroffen. Und er hat mir dann eröffnet, dass er weggeht von der Kanzlei. Das hat mich ziemlich geschockt sogar, weil ich irgendwie gedacht habe, wir also wir jetzt so gesprochen, bleiben dort und arbeiten uns nach oben, ja. Und er hat mir gesagt, er geht eben zu einer Big Four Kanzlei.
Mhm.
Und ob ich mitkommen will. Und ich habe, weiß nicht, ich glaube, er hat mir 3 Tage Bedenkzeit gegeben. Ich habe ihn am selben Abend angerufen und habe gesagt, ja, klar, ich komme mit. Und die Vision, die wir da hatten und die war auch irrsinnig interessant am Anfang, ja. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mit dem damaligen Equity-Partner von Wolf Theis dann so eine Art, also als ich ihm so meinen Exit angekündigt habe, hat er gemeint, naja, warum gehen Sie da mit? Für Sie ändert sich ja hier überhaupt nichts. Ja? Also für Sie, das sind alles die Mandanten der Kanzlei. Das hat er, also der hat das wirklich so gesehen, die Brand ist auch stark, ja. Aber die Brand ist so stark und wer da jetzt geht und wer da jetzt kommt und
irrelevant.
Ja.
Okay.
Genau. Und in Wahrheit, also obwohl ich das sehr schätze, dass sich der überhaupt mit mir hingesetzt hat und mir das sozusagen eigentlich schmackhaft machen wollte, zu bleiben, was ich als Kompliment sehe, habe ich mir damals schon gedacht, also es steht und fällt mit der Person, mit der du zu tun hast und die dich da betreut. Natürlich ist eine starke Brand super wichtig und ist vielleicht am Anfang auch der Grund, warum Leute kommen, aber sie bleiben und sie bleiben jahrelange Mandanten, weil der Anwalt oder das Team, das die betreut, einen super Job macht.
Ja. Ja.
Und dann, glaube ich, tritt die Brand total in den Hintergrund. Und es war auch so, dass wir sehr viele Mandanten auch dann, ja, also nachher noch weiter betreut haben. Also die uns gerne nachher wieder als die Anwälte genommen haben, ja. Genau, ich habe dann meine Prüfung gemacht, mein Foto gemacht auf der Stiege mit dem Zeugnis. Hab ein paar Monate später haben wir unser erstes, also meine Frau und ich, unser erstes Kind bekommen und dann sind wir auch dort mit vollem Tempo eingestiegen, haben dort die Immobilienrechtsabteilung nämlich bei null aufgebaut. Das habe ich gar nicht so jetzt zählt, aber es ging eben so. Mein Chef ist hingegangen zur Big Four Kanzlei. Ich kann auch sagen, zur PwC Legal. Ja. Ich meine, das kann jeder heute, also das relativ schnell ergoogelt und ich auf LinkedIn mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus. Na, und der sollte eben und hat die Immobilienrechtsabteilung dort aufgebaut.
Mhm.
Ja, von null. Und das war halt auch, muss man sagen, die Chance kriegst du auch nicht oft, ja, mit so einer auch starken Brand, hier was aufzubauen, sich Strukturen komplett neu zu überlegen, das auch zu verkaufen, ja, weil PwC Legal war am Anwaltsmarkt natürlich eine ganz, ja, unbekanntes Tier, eher kleine Nummer und denen dann mit der großen Brand PwC, also das Konzept irgendwie näher zu bringen, ja, war sehr spannend, war sehr cool. Und wir haben schnell, muss ich sagen, Transaktionen gemacht. Da hätten wir uns auch bei Wolf Theis und Schönherr und CMS nicht genieren müssen. Ja, also das war dann, inhaltlich haben wir, glaube ich, wirklich einen guten Job gemacht innerhalb von kurzer Zeit.
Cool. Wie lange warst du dann im Endeffekt noch dort als Rechtsanwalt?
Ich war nicht sofort eingetragen, aber ich war roundabout insgesamt 5 Jahre bei PwC Legal, genau. Deswegen habe ich auch gesagt, Zwischenstopp trifft es nicht ganz. Das ist... Also es ist, wobei rückblickend die Zeit vergeht natürlich irrsinnig schnell, ja, und je älter du wirst, desto schneller vergeht die Zeit und es war, hat sich nicht so angefühlt, aber ja, war doch lang eigentlich und in der Karriere und ich war insgesamt doch damit sehr lang bei ein und demselben Partner.
Und was ist passiert, dass so dann der Anwalt Teil den Rücken gekehrt hast?
Also ich würde mal grundsätzlich sagen, das Ganze ist ein Prozess, ja.
Mhm.
Immer. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Und ich muss auch sagen, ich muss also erstens einmal für die ganzen wirklich tollen Kollegen und den ganzen Berufsstand, es ist keine Entscheidung so sehr gegen die Anwaltei. Ja, es ist mehr das große Ganze zu sehen, sich zu überlegen, sehe ich mich genau in der Rolle, will ich mich da weiter hocharbeiten oder will ich das so in alle Ewigkeit weitermachen, ja? Und genau in dem konkreten Setting und mit der, wie soll ich sagen, auch mit dem Entwicklungspotenzial, das ich gesehen habe, für mich und mit den Aufgaben, die ich gesehen habe, habe ich gewusst, ich mache das jetzt einmal eine Zeit lang auf jeden Fall nicht mehr und überlege mir aber auch gleichzeitig ganz gut, was möchte ich eigentlich mit diesen Skills und mit dieser Erfahrung, die man sich auch angesammelt hat, dass die jetzt nicht komplett umsonst war und dass man einfach so irgendwie einen roten Faden reinbringt, aber irgendwie trotzdem wieder was anderes macht, ja?
Mhm. Ja.
Und die Entscheidung, in-house zu gehen, ich habe gleich irgendwie Ich war mir natürlich, in Wahrheit war es so, ich habe mir natürlich auch noch andere Kanzleien angeschaut und ich habe natürlich auch Gespräche so für Inhouse-Positionen geführt. Ich habe aber gemerkt, dass mir immer die Job Description und so das ganze Umfeld und das ganze Kennenlernen im Unternehmen viel besser gefallen hat. Das heißt, es ist insgesamt keine Entscheidung, auch jetzt zurückblickend, ja, gegen irgendwas, sondern es ist wirklich für, ja, in so ein Unternehmen gehen, das Ganze von einer völlig anderen Perspektive zu sehen, eine andere Aufgabe zu haben, eine andere Rolle zu haben, in den Teams, denen man arbeitet, einfach eine andere Vernetzung zu betreiben, ja.
Was hat dich da konkret so angesprochen bei den Unternehmen im Vergleich jetzt zu den Kanzleien? Was waren diese ausschlaggebenden Punkte, wo du gesagt hast, okay, das will ich?
Ja, für mich war es so, ja, das klingt jetzt auch, ist jetzt auch nicht so konkret, also das große Ganze zu sehen und einfach auch da ein Schiff länger zu begleiten auf der ganzen Fahrt, anstatt immer nur für so einen Ausschnitt, für so ein Fenster beigezogen zu werden und auch das davor und danach zu sehen. Also das Beispiel, das ich für mich so gefunden habe, war, ich habe schon als Anwalt die Mandate, die wenigen, ja, am interessantesten gefunden, wo wir jahrelang Mandanten begleitet haben. Ja, zum Beispiel eben auch unter anderem einen Hotelmandanten, den wir da vom Markteintritt über den Ankauf der Liegenschaft, über die Entwicklung der Liegenschaft, über die ersten Operations und über das Ganze auch im laufenden Betrieb einfach ständig. Es war dann auch nicht mehr nur ein Real Estate Fokus, das war halt dann wirklich auch verschiedene Rechtsmaterien mit den betrieblichen Themen und so weiter. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, also ein externer, fast interner Counsel zu sein über die Jahre, ja. Das erzählen ja auch, muss ich sagen, höre ich ja auch von einigen Kollegen oder von einigen Rechtsanwälten auch, dass sie sagen, ja, sie betreuen ein Unternehmen ja auch gerne jahrelang und beraten die in verschiedenen Materien und sehen, wo bewegt sich das hin und wenn das in eine neue Richtung geht, sind sie dabei und können von Anfang an dabei sein. Nur im Unternehmen bist du halt wirklich, also du weißt erst, was es heißt, richtig dabei zu sein, wenn du dann im Unternehmen bist. Weil die externen Anwälte, auch mit denen ich gerne und gut arbeite, ja, kriegen ja auch erst etwas von mir mit. Da ist vorher im Unternehmen schon so viel passiert. Mhm. Ja, da wurde schon viel besprochen, viel entschieden. Mhm. Und dann ziehst du sie bei als Experten, im besten Fall wirklich auch als, je nach Fall, aber so als Sparringpartner und der auch mitdenkt und der sich hineindenkt, aber trotzdem. Mhm. Du brauchst ihn eigentlich für eine ganz spezifische Aufgabe und für ein ganz bestimmtes Zeitfenster. Mhm. Klar, es machen viele auch von den Anwälten, die jetzt mit uns arbeiten, das seit Jahren, ich glaube, es gibt Leute, die machen es seit Jahrzehnten. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem, du bist nicht dabei von Anfang an bei den internen Besprechungen, wenn was losgeht. Ja. Du als Anwalt kriegst du ja mit, du behandelst Themen, da wurde schon lange vorher entschieden, das lohnt sich jetzt überhaupt von irgendwie einer rechtlichen Seite zu beurteilen oder zu behandeln oder drüber zu verhandeln, ja, oder drüber zu streiten. Es gibt so viele Themen, die kommen ja nie so weit, ja, die besprichst du intern, löst anders, brauchst nicht unbedingt eine externe rechtliche Expertise und die sind trotzdem wichtig fürs Unternehmen. Das fand ich spannend und es hat sich einfach total bewahrheitet, dass es genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass du wirklich mehr mitkriegst, dass du strategisch dran sein kannst. Ich habe das Glück, in einem Familienunternehmen zu sein, die einerseits international tätig sind und super spannende, tolle Projekte haben. Andererseits, es ist eben ein klassisches Familienunternehmen, wo der CEO und Gründer noch immer der CEO ist, dass man nah an dem dran ist, dass man mit der Geschäftsführung ganz nah zusammenarbeitet, ja, ganz nah an den Entscheidungen dran ist. Ja. Das ist das, was ich mir erwartet habe, erhofft habe und so ist es auch eingetreten, ja. Mhm.
Magst du uns kurz mal erzählen, was du jetzt genau eigentlich machst, also in welchem Familienunternehmen bist du und was macht ihr eigentlich?
Also, ich bin in einem österreichischen Familienunternehmen und wir machen jetzt, ich würde sagen, hauptsächlich Hotels und zwar sowohl als Developer als auch als Betreiber. Also wir machen beides und das hat natürlich, ja, macht es spannend und ist, glaube ich, gerade die letzten Jahre sicher ein strategischer Vorteil gewesen, ja. Weil jetzt bessert sich's langsam, aber die letzten Jahre, wenn man das jetzt so als kleinen Durchhänger in der Immobilienwirtschaft irgendwie bezeichnen darf, hat jeder gepredigt, du musst zurück ans Asset, du musst dich um die Bewirtschaftung deiner Immobilien kümmern, du musst da was rausholen. Ja, mit dem Projekt, dem reinen Projektgeschäft sieht man ja, das ist schon durchaus, das ist jetzt sehr rau am Markt. Und ja, wir haben, diese Entscheidung wurde bei uns nicht erst vor 2-3 Jahren getroffen, sondern das ist halt Kern des Unternehmens, dass wir unsere eigenen Hotels betreiben, und du hast halt damit als Eigentümer und Betreiber einen ganz anderen Zugang, ja, zu den Häusern. Und ja, wir haben in Wien, in Kroatien, in Prag, in, jetzt musst du schneiden, weil ich hab's gehört. Weil ich wollte, also sagen wir so, um nicht zu springen zwischen Ländern und Städten. Also wir haben in Zagreb, in Prag, in Wien, in Barcelona Hotels, Luxus-Boutique-Hotels, wobei in Wien, muss man sagen, ist es doch aufgrund der Größe. Es hat dieses Boutique und trotzdem sehr luxuriöse internationale Flair, aber in Wien sind wir ja in Wahrheit, wenn man sich das von außen anschaut, mit 2 Ringpalais, ist das ja doch ein Riesengebäude.
Ich glaube, ich komme nicht mal besuchen.
Bitte, also es lohnt sich wirklich. Wir haben eine tolle, mit Kunst bestückte Lobby. Wir haben eine tolle Bar auch jetzt, ganz toll ausgestattet.
Das ist ja gar nicht so viel Unterschied zu einer Großkünstlerin.
Was? Wegen der Kunst? Mit der Bar weiß ich nicht, aber ich war in einer Großkanzlei und da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das nur positiv gesehen wurde, aber ich habe im Vorstellungsgespräch nur darüber geredet. Ich habe gesehen, ihr habt das Werk und das Werk und das Werk, und dann hat der Partner schon gesagt, ja, der Herr, der Doktor so und so sammelt halt bei uns, aber also zurück zu unseren Themen. Ja. Und ich habe weiter gesagt, der ist ganz toll und wow und so eine tolle Sammlung und wie ein Museum, die Kanzlei. Ist nicht nur gut angekommen, aber war wirklich vom Herzen, ja.
Wenn du gesprochen hättest, der gesagt, ja, dann wäre es natürlich super angekommen.
Es wäre vielleicht so als Eisbrecher vielleicht gut gewesen, aber ich glaube, ob das der Fokus ist, den er hören wollte. Aber es war halt in dem Moment, nein. In meinem jetzigen Job ist es halt schön, dass ich mich bei sowas auch einfach einbringen kann und so einen kleinen Sidequest da machen kann und eben auch zum Beispiel unsere Kunstkooperation in Wien mitgestalten durfte und ja, aufbauen konnte auch.
Jetzt zählst du eigentlich so viele Bereiche von deinem Job auf. Und wenn ich jetzt ans klassische Jus-Studium denke, ja, denke ich mir, du hast ja sehr, sehr viel von den ganzen Skills, die du jetzt in deinem Job brauchst, eigentlich nie wirklich gelernt, also weder im Studium noch dann in der Ausbildung als Anwalt. Also wie bist du zu dem ganzen Wissen gekommen oder hast du dich so sehr dafür interessiert, hast du das alles angelernt oder wie ist es dazu gekommen?
Na, meinst du in Bezug auf die Rechtsbereiche oder meinst du in Bezug auf Projektmanagement? Ja,
eben Projektmanagement, hast du gesagt, mit der Kunst, du planst damit und so weiter. Also du gehört ja viel mehr dazu, als wenn du in einem Fachbereich Rechtsanwalt in einer Großkanzlei bist.
Ja, es ist was komplett anderes, wobei ich sagen muss, das ist Spaß, das ist Hobby, ja. Also das hat jetzt mit dem rechtlichen Kernbereich nichts zu tun. Das ist einfach so, dass ich sage, wunderbar, dass ich mich da einbringen kann, das macht Spaß, das ist sozusagen ein bisschen die Würze, ja. Aber das ist in Wahrheit nichts, was jetzt einen besonderen Skill erfordert. Das ist einfach, wie gesagt, der Spaß an der Sache. Es verbindet mich aber, muss ich sagen, auch mit ein paar Anwälten, die ich jetzt namentlich nicht nenne, aber die eigentlich ganz tolle Kunstsammler sind. Und ja, du findest immer irgendwas. Jeder hat Hobbys, jeder hat Interessen und über die zu, sage ich, bonden, ist dann ganz cool. Und wie gesagt, anders als in einer Kanzlei ist es natürlich für das Produkt, das wir machen und mit dem ich mich sehr identifizieren kann, auch ein bisschen ein Unterschied, weil was ist das Produkt meiner Kanzlei, die Dienstleistung? Damit, ja, kann man sich identifizieren, aber ich finde halt, ganz ehrlich, ich gehe total gerne in unsere Hotels. Für mich ist das wie eine Art, ja, also noch ein Bonus, dass man dann nach Barcelona kann und mal 2 Tage dort verbringt oder mal auch in Prag sich das anschaut. Also für uns, mir gefällt sehr gut, dass mir das Produkt eben gefällt. Das hat aber jetzt mit dem rechtlichen Skill nichts zu tun. Das ist einfach ein schönes Gesamtpaket, ja. Aber grundsätzlich muss ich vollkommen zustimmen. Man lernt das, was man da braucht. für die meisten Jobs nicht im Studium. Das ist halt eine gute Basis und eine gute Art zu denken. Aber es ändert sich auch im Recht so viel. Es kommen so viele neue Sachen dazu, die es nicht gab. Als wir studiert haben, gab es keinen AI-Act. Ja. Als wir studiert haben, war Datenschutz noch nicht so wichtig. Als wir studiert haben, war E-Commerce so ein bisschen der eine Professor, oh, ja, der macht E-Commerce, oh, und so, ja. Und insofern, ich glaube, du musst immer, trifft aber auch auf die Anwälte genauso zu und die machen das auch alle sehr fleißig, ja. Also du musst da am Ball bleiben, du musst neue Dinge lernen mit dem Studium. Ich würde sagen, Juristen lernen eine Denkschule, lernen eine Art zu denken und die kann in irrsinnig vielen Jobs, muss auch gar kein rechtlicher Job nachher sein, sehr hilfreich sein. Wenn sie nicht zu risk-averse sind, wenn sie nicht zu ängstlich werden, sondern wenn sie einfach das anwenden, du lernst da wirklich strukturiert zu denken, du lernst die Dinge aufs Wesentliche runter zu reduzieren. Ja, also wenn du so einen Sachverhalt mal zerlegst in die, welche Bestandteile brauche ich davon, ja, das lernst du ja schon von 3 Seiten, bla bla, brauchst du dann 5 Sätze und die auf die kommt's an. Wenn du das, diesen Skill dann gut mitnimmst und das immer um neue Fähigkeiten oder um neue Gebiete oder ja Bereiche ergänzt, die einfach notwendig sind, dann fährst du, glaube ich, gut damit. Also insofern, und ja, es muss zu deiner Persönlichkeit einfach passen. Ich glaube, du hattest ja eine super Rechtsabteilungsleiterin hier, die Frau Thuiner.
Ja, die Stefanie, ja.
Ja, die auch einfach gesagt hat, glaube ich, sie ist halt eine Generalistin. Sie will gar nicht diese Spezialistenkarriere. Sie ist viel lieber eine Generalistin und sieht eben die verschiedenen Bereiche, ist da überall on top und aber braucht nicht diese reine Spezialistenkarriere. Ich muss auch sagen, ich bin spät aber doch draufgekommen, dass ich auch, ich war, glaube ich, kein schlechter Spezialist, aber es liegt mir gar nicht so wie dieses Generalistische, ja.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal zu deinem Lebenslauf kurz zurückkommen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du zwischen dem Wechsel aus der Anwaltei, aus der Kanzlei ins Unternehmen eine kurze Auszeit gemacht hast. Also du hast eine kleine Pause gegönnt. Wieso hat es das gebraucht oder was war da los?
Also wenn man es kann, sollte man es machen, ja. Nein, also wieso nicht? Wieso soll man? Also, schau, ich würde sagen, ganz ehrlich, ich habe einfach, als ich aufgehört habe in der Kanzlei, nicht sofort aufs nächste Pferd springen wollen und habe auch diesbezüglich gar keine Pläne gehabt, ja. Also ich habe nicht zuerst das neue Engagement gehabt und dann Ciao gesagt, sondern ich habe bewusst gesagt, also damit höre ich jetzt mal auf. Und dann nehme ich mir Zeit und ja, und dann überlege ich mir, was ich jetzt damit mache, weil ich finde, das ist auch im Nachhinein richtig und würde ich genauso wieder machen, weil du überlegst dann vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate und schaust dir verschiedene Sachen an. Ist ja auch nicht so, dass man da, also zum ersten Mal habe ich überhaupt wieder nach 7, 8 Jahren Job suchen müssen und es ist ja nicht so. Natürlich ist man der Beste und der Tollste, ja, aber es rollen ja auch nicht 10 Leute oder zumindest mir nicht den goldenen oder den roten Teppich aus, ja. Das heißt, du musst dich bemühen, du musst mit Leuten wieder sprechen, du musst schauen. Mit einer Kanzlei wäre es wieder leichter gewesen, weil jeder sich natürlich vorstellen kann, okay, der hat vorher das gemacht, die Stationen, da willst du wieder Anwalt sein. Aber gerade in-house, glaube ich, das war jetzt nicht so eine Malewiesen, dass man da sofort eine besonders, ja, den Head of Legal gleich wo macht, ja. Insofern, ich bin total froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Hätte ich mir die Auszeit nicht genommen, hätte ich nicht den Job, den ich jetzt mache, sondern irgendeinen anderen. Und ich glaube, du kannst auch nicht während so einem, ich möchte jetzt nicht die super Klischees bedienen, aber sagen wir in einem Job, wo du dann jeden Tag von früh bis spät einfach den Kopf für deinen Job auch brauchst und irgendwann in der Nacht heim kriechst. Oder ich bin mit dem Rad gefahren, ja. Aber ich glaube nicht, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzen kann, was mache ich als nächstes und die Entscheidung beeinflusst dann die nächsten Jahre. Da kann man sich ruhiger eine Zeit nehmen, um sich das zu überlegen. Und am Ende, das ist zwar ein Widerspruch, aber irgendwie, das Leben ist halt auch irgendwie jetzt manchmal voller Widersprüche. In Wahrheit merkst du ja, so eine Entscheidung ist das gar nicht immer, sondern es passiert halt, ja.
Nein, aber eben, man sollte es passiert. Ein bisschen, ja, zurücknehmen und Zeit haben und einen kleinen Kopf.
Genau, also ich wollte nicht einfach sorry, ich wollte nicht einfach ins nächste Ding hineinfallen und dann dort wieder in eine Art Trott kommen. Und ich war auch, ja, trotz zweier Kinder und so weiter, aber ich war auch wählerisch, gebe ich zu. Ich habe jetzt auch wirklich nicht nur geschaut, dass ich wieder irgendeinen Job mache, der sozusagen das hergibt, was ich mir ungefähr vorstelle, sondern ich habe gewusst, dass ich mich auf den Job, den ich jetzt mache, bewerbe, dass ich den auch wirklich will. Ja. Und das wird jeder oder werden viele nachvollziehen können. In Wahrheit bewirbst du dich doch oft auf Sachen, die willst du auch gar nicht unbedingt. Ja, ja.
Klingen nur irgendwie
gut, ja.
Und dann schreibe ich halt einmal.
Ja. Ja. Du findest Aspekte, die dir daran gefallen könnten und du weißt ja gar nicht, worauf du dich einlässt. Da hatte ich wirklich von Anfang an dieses Gefühl, ich sehe da viel drinnen, ja. So irgendwie ein bisschen auch unterm Radar, weil unsere Management Company, die dann die Hotels eben managt, die macht jetzt kein Employer Branding, die kennst du nicht, ja. Aber das Produkt, als ich dann gesehen habe, okay, das ist euer Produkt, ja, habe ich mir gedacht, ja, das wäre wahnsinnig interessant, das wäre sehr spannend. Und Hotels habe ich vorher sowieso schon gemacht. Also ich habe sowieso, der Fokus war schon vorher, muss ich sagen, da danke ich auch meinem Partner und auch den Partnern, dass wir schon so einen Hotelfokus hatten. Und da habe ich gewusst, das ist auch einfach spannend und
jetzt hast du gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo du gewechselt hast und dir die kleine Auszeit gegönnt hast, mein Hund bellt da gleich im Hintergrund.
Der Hund meist.
Also jetzt, ja, der sich wundert, die Maya ist auch da.
Ich habe es schon off record erzählt, wir haben auch Hunde im Büro und das ist gut für die Seele.
Ja, nur nicht für die Konzentration gerade.
Ja.
Na, also zu deiner Zeit, wo du dir die kleine Auszeit gegönnt hast, da warst du schon ein zweifacher Papa. Und da ist ja dann trotzdem auch ein bisschen ein Druck dahinter, kann ich mir jetzt vorstellen, beziehungsweise hast du da nicht auch ein bisschen Angst gehabt, wie lange dauert dann diese Auszeit? Und ich meine, da spielt der finanzielle Aspekt ja doch vielleicht auch eine Rolle, wie bist du mit dem umgegangen ist.
Ja, boah, das sind ja richtig, gar nicht nur Wohlfühlfragen. Nein, so, ich sag das so. Am Anfang fühlst du dich super, wunderbar. Und fühlst dich richtig befreit und sagst, na, schaut's alle her, cool, ich bin raus aus dem Trott, ja.
Mhm.
Und nach ein paar Monaten kommt dann das genau das, was du beschrieben hast, natürlich, ja. Ja. Dann denkst du vielleicht auch mal, war das ein Fehler, ja, habe ich da jetzt was, oh Gott, ich habe meinen super Job in Wahrheit, ja, ich habe meinen super Job da jetzt an den Nagel gehängt und hätte ich das nicht noch anders machen können, weitermachen können. Man hat ja auch, das ist ja ultimative Thema auch in dem Job. Es ist ja immer die nächste Karotte vor dir, ja. Dann zuerst willst du als Anwalt übernommen werden, dann willst du Partner werden, dann willst du irgendwann Equity-Partner werden, so ist das ja, ja. Und das ist für viele doch die Motivation und es ist ein schönes Treppchen und du kannst immer noch einen Schritt weiter gehen, hoffentlich, wenn das Umfeld passt, ja. Und du natürlich auch sehr viel leistest dafür in aller Regel. Aber nein, das Gefühl war genau zur richtigen Zeit so, dass ich mir gedacht habe, oh, Elias, du hast das jetzt sozusagen dir die Zeit genommen, aber jetzt wird es auch Zeit unbedingt, du musst wieder was tun. Aber ich bin auch vom Typ einfach nicht der das aushält, lange nichts zu tun. Ich kann auch nicht 2 Wochen oder 3 Wochen Urlaub machen am Strand und mit Kindern sowieso nicht, aber ich kann es auch allein nicht oder mit meiner Frau nicht, weil ich finde, dann nach 5 Tagen ist es super. Und dann denke ich mir, super, ich habe jetzt den Strand gesehen und es war also wunderschön, das Meer war auch schön und jetzt muss ich wieder irgendwie was tun und was machen. Und das ist bei mir privat und beruflich so. Und ich mag auch das, was weitergeht und dass man eine Veränderung sieht. Und jetzt sind die besten Jahre, da musst du schon was weiterbringen. Ja. Das ist schön, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Aber ich würde, ja, da klinge ich wieder wie so ein, bin ich ja auch ein Dinosaurier ein bisschen, aber ja, das sollte man auch nicht, sage ich, verschwenden diese Zeit und irgendwie schon Gas geben, auch als Junger, nicht jetzt nur sagen, ich will auch leben, der Beruf soll mich nicht einschränken, der soll mir nicht so viel Zeit kosten. Ich denke mir, wenn wir jetzt so Hard Facts besprochen haben und so ein bisschen ins Philosophische dazu übergehen oder was ich gern mache, ich merke es bei mir selber, man muss sich einen Job suchen, der nicht so ist, dass das Leben nach dem Job beginnt, sondern das muss voll integriert sein, ja. Natürlich kann nicht jeder Tag am Schreibtisch der Beste deines Lebens sein und ist es nicht immer nur die Erfüllung. Aber im Wesentlichen ist es bei mir schon so. Es ist nicht so, dass ich mir am Sonntag denke, oh nein, morgen gehe ich ins Büro, sondern...
Sollte ich gerade sagen. Ich glaube, es kommt auf das drauf an, dass man eben diesen Sonntagsblues nicht hat, wo man sich denkt so, oh Gott, morgen geht die Welt wieder unter.
Ja, genau.
Das ist es dann eben nicht. Ich habe auch eine Folge mit dem Dr. Karl Isaak aufgenommen, der ist Psychotherapeut und Leadership-Experte und der hat auch gesagt, er kann auch das Wort eigentlich Work-Life-Balance nicht mehr hören.
Mhm.
Es ist eher Work-Life-Blending, so dass man da nicht immer sieht, das ist das Böse und das ist das Gute und so differenziert, sondern dass man das einfach ein bisschen schöner betrachtet. Aber es klingt natürlich nicht so einfach und nicht jedem.
Absolut, und es redet sich leicht, ja, für viele. Und ich rede jetzt doch von einem super privilegierten Punkt und in unserer Bubble, ja, wo Juristen, die in aller Regel, ja, jetzt sollten nicht ums Überleben kämpfen und irgendwie, es ist natürlich, sage ich, nicht arrogant gemeint oder nicht. Ich weiß, dass das nicht für viele die Realität ist, dass du sagst, such dir was, was dich erfüllt und dein Job und dein Leben, das muss eben Work-Life-Blending und das muss dir Spaß machen. Aber es ist das Ziel. Es soll das Ziel sein. Und ich glaube schon, dass das ist nicht immer erreichbar und du musst doch Jahre haben, die du durchdrückst. Ja, das muss man ja auch lernen. Es kann nicht immer nur Spaß machen, aber im Großen und Ganzen, die Vision für dein Leben und was du beruflich machst, das sollte gut zusammenpassen und nicht, ah super, es ist 5 oder 5:30, jetzt kann ich mich wieder um meine Hobbys kümmern oder jetzt kann ich was trinken oder jetzt ist das Wochenende, steht da vor der Tür, weil, ja, das ist viel schöner, wenn du sagst, ich identifiziere mich auch mit dem, was ich beruflich mache und da geht was weiter und man kann schon das suchen und finden, also es ist sicher unangenehm.
Es ist ein Prozess, ein Weg dahin.
Ja.
Und du musst ja auch im Endeffekt ja schlechte, unter Anführungszeichen, schlechte Dinge erleben oder harte Zeiten durchmachen, damit du dann ja überhaupt den Kontrast erkennen kannst. Sonst weißt du ja eigentlich gar nicht, wann es dir gut geht, weil wenn du nichts anderes erlebst.
Ja, ich sag manchmal halb im Scherz, aber ich sag zu meinen Freunden, denen ich fast auf die Nerven gehe jetzt mit, also ich habe Freunde, die sagen, natürlich Juristen, ja, die sagen, ja, Elias, wir wissen eh, dir taugt dein Job, ja. Wenn ich dann schreibe, hey, ich habe wieder da und ein super interessantes Treffen und habe mit interessanten Leuten zu tun und habe, ich würde sagen, für mein Alter und für meine Seniorität wirklich auch eine große Verantwortung mit dem Job und macht mir eben sehr viel Spaß. Und die Juristen, Freunde sagen dann eben, ja, bitte hör auf. Wir wissen eh, dass es dir taugt. Ja, du hast fast eigentlich die Verpflichtung, immer zu sagen, ja, es ist schon zart und ich muss schon kämpfen. Also es ist fast schon ein bisschen nervig, ja.
Mhm. Also sind das denn Juristen oder Rechtsanwalt?
Sowohl als auch. Es gibt ja nicht nur Leute, denen es in der Rechtsabteilung, also egal. Es gibt ja ein breites Spektrum. Ich habe auch viele Freunde, denen gefällt es gut. In-house. Ich habe auch viele Freunde, die sind sehr, sehr gerne Anwalt und die verstehen das gar nicht, warum man eben nicht unbedingt seine eigene Kanzlei haben will und ja.
Jetzt hast du es angesprochen, stand das jemals zur Frage, ob du eine eigene Kanzlei machen möchtest? Hast du das mal überlegt?
In dem derzeitigen Umfeld überhaupt nicht. Und damit meine ich, dass einerseits ich das ganze Rechtsanwaltskammersystem da nicht, mir das keinen Spaß machen würde.
Mhm.
Und ich möchte auch nicht 30% oder 25% oder was auch immer es denn ist, eine Administration machen für eine Kanzlei. Bin einfach gar nicht der Typ dafür. Okay. Ich brauch schon ein gewisses Mindestmaß an so einer Struktur.
Okay.
Und dann wirklich, also es können auch alle lächerlich finden oder auch alle sagen, ja, das ist ja das Geringste. Aber wirklich die Vorstellung, dass ich meinen eigenen WebRV-Zugang da bau, na, also oder mich drum kümmere oder mich dann um die, nein, und ja, und mich dann auch um die KYC, AML, RAO, also Rechtsanwaltsordnungsvorschriften halte und wieder dem Standesrecht unterstehe und dann, ja, also es ist halt sehr, sehr stark reguliert, ein guter Berufsschutz, man soll sich nicht beschweren, ich bin auch Anwalt, der derzeit auf die Ausübung verzichtet hat, ja, aber theoretisch kann ich mich ja wieder eintragen lassen. Man schaut drauf, dass dieser Berufsstand sehr geschützt wird, aber für mich war das nie verlockend, aufgrund dieser ganzen regulatorischen oder zumindest so von mir so empfundenen Themen, ist das einfach nicht die Firma, die ich machen will. Weil ich habe mir auch zur Vorbereitung oder zufällig den jungen Anwalt angehört, der bei dir zu Gast war, der ganz jung seine eigene Kanzlei. Und er hat zum Einstieg gesagt, ich bin ein normales Startup-Anwalt oder so. Ja. Aber er hat damit nicht gemeint, dass er nicht nur, dass er Startups berät, sondern dass er eben selber ein Startup ist mit seiner Kanzlei. Und für mich ist das aber nicht die Branche, der ich mich selbstständig gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen.
Ist ja auch völlig in Ordnung und es braucht ja unterschiedliche, von dem her gibt es ja nicht falsch oder richtig.
Ja, nein, also in dem, genau. Die Antwort ist einfach, also selbstständiger Rechtsanwalt wollte ich nie sein. Ich brauche immer die Struktur. Auch ehrlich gesagt, die Vorstellung da am Anfang allein oder zu zweit irgendwo zu sitzen, das bin einfach gar nicht ich. Das ist auch ein Punkt, der mir einfach nicht gefallen hat, teilweise auch an Dasein in so einer Großkanzlei, dass du halt doch sehr viel da alleine sitzt, ja.
Und das ist trotzdem irgendwie dann selbstständig und auf dich gestellt, ja, am Ende des Tages.
Ja, es gibt einfach nicht so viel, es gibt Teams, da ist das anders, aber es gibt halt am Ende nicht so viel Interaktion auch zwischen den Abteilungen. Oder wenn, dann sind es halt nur Fachabteilungen. In meinem jetzigen Job habe ich halt zu tun mit Accounting, Controlling, der Geschäftsführung, teilweise Operations, teilweise ganz andere Betriebe, Partner. Es ist einfach viel, viel mehr Interaktion, viel gemischter. Du hast viel mehr mit Menschen zu tun, nicht nur mit Mandanten hin und wieder. Mittlerweile ist ja auch so viel Remote und Videocalls und so weiter.
Und was waren die größten Umstellungen für dich beim Wechsel von der Kanzlei ins Unternehmen? Oder gab es so ein paar Punkte, wo du dich echt mal erst dran gewöhnen musstest?
Ich glaube, es ist du. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man von Anfang an als Jurist wirst du, glaube ich, auch oft sehr misstrauisch beäugt, ja. Und das sind die Probleme machen, die irgendwie sagen, warum etwas nicht geht oder die Dinge dreimal prüfen, ja. Spielverderber, genau. Ja, du willst den Vertrag schon unterschreiben seit 2 Wochen und der Jurist sagt, der muss sich das jetzt auch noch anschauen. Ja, bitte und so. Also ich glaube, das ist natürlich ein Unterschied, wenn du nicht mehr sozusagen unter deinesgleichen bist und irgendwo einsteigst und dass du einmal verstehst, die Leute, die da sind, machen alle irgendwie auch einen guten Job in ihrem Bereich und wollen das Beste machen und du kommst nicht als Fremdkörper dazu, ja, und sagst ihnen jetzt, wie der Hase läuft, sondern du bist, und in dem Sinn finde ich, war es super, dass ich vorher Anwalt war, du bist auch im Unternehmen Dienstleister für die anderen Abteilungen, weil eigentlich ist der Anwalt auch, du brauchst auch den Inhouse-Juristen, aber an sich, das ist ja nicht, wovon das Unternehmen jetzt vom Kerngeschäft lebt, zum Beispiel wir machen Hotels, das heißt die Gäste müssen kommen, essen, trinken, übernachten und so kommt Geld in eine Unternehmung. Ja. Ich bin eine Kostenstelle. Das heißt, ich bin schon dazu da, denn in gewisser Weise bin ich auch ein Dienstleister im Unternehmen. Und ich glaube, so habe ich die Rolle von Anfang an, ohne groß drüber nachzudenken, gesehen und ich würde jetzt mal sagen, die Zusammenarbeit geht sehr, sehr gut und ich war von Anfang an sehr organisch. Es war sonst keine riesige Umstellung oder ich habe es einfach als was sehr Positives empfunden. Ja. Also ich fand die Aufgaben gleich ziemlich spannend. Ich habe durch meinen Zugang, so wie jeder, ja, was Eigenes mitgebracht, was wieder den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, hier helfen kann. Ich lerne täglich, klingt sehr pathetisch, aber ich lerne täglich von den anderen Abteilungen was, ja, was ich vielleicht bisher nicht gewusst habe, nicht gesehen habe. Und so, es ist eine andere Art zu arbeiten und mir liegt sie gut und mir taugt's, ja, kann man schon sagen.
Gibt's trotzdem auch Aspekte, die du an der Kanzleiarbeit vermisst? Also gibt's hin und wieder irgendwo, wo du denkst, wow, das geht mir ein bisschen ab?
Mir geht's nicht ab, aber wenn ich suchen muss und du findest immer was, sagen wir so, ein schöner Aspekt ist natürlich, dass du dir Dinge lange anschauen kannst, dich dann in der Tiefe mit einem bestimmten Thema beschäftigst und das ist genau in dem Moment deine abgesteckte Aufgabe und du kannst dann ein schönes Memo drüber schreiben und dieses sich so in ein spezielles Thema reinarbeiten und sich dafür viel Zeit nehmen und so eine ganz kleinteilige Arbeitsteilung kann ja auch was Schönes sein und kann was Meditatives haben und das, ja, das ist natürlich, das ist viel seltener natürlich im Inhouse, weil du, wie gesagt, da alles im Blick haben musst, sehr generalistisch, die wirklich, ich sage jetzt so, die juristisch feine Klinge, zum Beispiel auch bei streitigen Sachen, ja, die hat dann der Anwalt. Ich muss auch hier sagen, ich sehe das zu 80% als Vorteil und es macht mir viel mehr Spaß, über einen Schriftsatz drüber zu lesen und noch Input zu geben und den davor mit dem Anwalt die Besprechungen zu machen und wie wollen wir denn strategisch unsere Position hier aufbauen. Aber er muss es dann schreiben. Ja. Oder ich weiß es nicht, ja, oder mittlerweile vielleicht ist ja auch nichts Schlechtes, aber wahrscheinlich ändert sich in dem Job auch so viel, weil schreiben tut den ersten Entwurf, hoffe ich mal, eine AI, ja. Entweder jetzt oder schon sehr, sehr, sehr bald. Sicher nicht in jeder Kanzlei, aber ich würde sogar begrüßen, ja, nichts dabei, ja, wenn alles GDPR-konform ist und so weiter. Also insofern, ich hake in das ein, was ich vorher gesagt habe, und also das sind die Gedanken, die ich mir selber dazu mache. Ich glaube, dann bin ich aber schon zu alt dafür, ja. Ich glaube, in 10, 15 Jahren wird es noch einmal so was anderes bedeuten, Rechtsanwalt zu sein oder eine Kanzlei zu gründen, ja. Und ich glaube, so viele Aufgaben, die eh nicht das Coole, das Kreative sind, ja, eh nicht das, wofür man Anwalt geworden ist, die werden einfach irrsinnig erleichtert und zum Teil erledigt durch eben, ja, AI-Lösungen und da tut sich so viel. Ich schaue auch, dass ich so viel wie möglich, so gut es geht, integriere bei uns in der Firma.
Jetzt hast du eh auch angesprochen, dass du es dir sogar wünschst, dass Kanzleien AI verwenden. Du hast ja jetzt sozusagen auch den Blickwinkel geändert, weil du bist ja jetzt eigentlich auf Mandantenseite. Das heißt, du beauftragst und arbeitest ja jetzt mit Kanzleien zusammen. Welche Anforderungen hast du an eine Kanzlei? Also jetzt hast du schon gesagt, die sollen ruhig AI verwenden, aber was ist dir noch wichtig jetzt als Mandant?
Responsiveness, also ich möchte, ohne dass es gleich in die Tiefe gehen muss, ja, aber ich habe gern schnelle Reaktionen, die Anwälte werden es lieben, weil die sagen ja oft das Gegenteil, dass sie das eben nicht wollen oder sich zeigen wollen. Ich stehe dazu, ich habe es auch gerne, wenn ein Anwalt das Handy abhebt. Ja, auch so viel zum Thema mit, bei mir gibt's keine Handynummer, bei mir gibt's nur Festnetz und die Assistentin und das Sekretariat richtet's dann aus. Ist ja okay, jeder Topf findet seinen Deckel. Die Anwälte, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen wir jetzt als Firma zusammenarbeiten, weil ich die ausgesucht habe, die heben alle das Handy ab oder rufen zurück. Ich erwarte mir dann aber auch nicht innerhalb von 2 Minuten ein Memo, so ein durchdiktiertes Memo am Handy, sondern ich möchte hören, wir schauen uns das an, ich habe eine erste Idee, wir reden noch einmal drüber. Das ist einfach, das liegt mir einfach mehr. Also ich erwarte
so ein kurzes Signal haben, so ja, ich bin mir dessen bewusst, dass du was brauchst, ich schaue mir das jetzt an. Und
ja, und dass wir dann auch relativ schnell schon auch drüber reden. Aber wie gesagt, das muss ja gar nicht, es gibt Dinge, die brauchen Zeit, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die wären auch gar nicht besser, wenn das 2 Wochen liegt. Mhm. Ja. Ich habe gerade heute mehrmals die Situation gehabt, dass ich einfach gewusst habe, ich brauche von unserem Anwalt, der ein super Profi auf seinem Gebiet ist, eine schnelle Antwort, wie wir da jetzt weiter tun. Und das war gar keine juristische Frage. Das waren strategische Erfahrungen, für die ich seinen Insight einfach gebraucht habe. Und genauso funktioniert das. Dann telefonieren wir 10 Minuten, der sagt mir seinen Input, der sagt, schau, in der Vergangenheit haben wir das immer so und so gelöst. Ja, da fühle ich mich dann gut beraten und betreut. Und dann ist er auch seinen Stundensatz auf jeden Fall wert. Also ich brauche
nur ansprichst, weil ganz oft spreche ich mit Kanzleien und möchte ihnen auch genau das verklicken. Natürlich ist auch immer ein Haftungsthema, das muss man natürlich beachten. Und im Endeffekt ist auch okay, wenn man dann ein langes Memo schreibt und alles ganz genau noch definiert. Aber trotzdem kann man das Ergebnis, was oft bei vielen Kanzleien erst immer am Ende dann steht, gleich an den Anfang stellen. Und
ja.
Ich glaube, das ist halt eigentlich das, was die Mandanten wollen.
Ja, das sind so Stilfragen. Oder als ich bei meiner ersten sehr großen, bekannten und auch sehr guten, glaube ich, Großkanzlei war gerade so das Ende der Ära, wo du einen 500 Seiten Due Diligence Bericht abgegeben hast und die Leute haben gesagt, super, der ist ja schön umfangreich. Und dann hat es begonnen, dass man gesagt, oh Gott, bitte, kann man das bitte auf 40 Seiten runter. Nein, unmöglich, aber 120 Seiten. Ah, am liebsten. Hey. Und dann liest der Mandant ja eh nur die Summary auf den ersten 3 Seiten. Ja. Und Ja, das mit der Haftung natürlich und in gewisser Weise, dafür habe ich vollstes Verständnis und das kaufst du dir ja auch ein und das hat seine Berechtigung. Aber es gibt ganz viele Dinge, da gibt's keine große Haftungsproblematik. Und das sind auch nie die Dinge, die man so auf Zuruf braucht oder die man schnell bespricht, ja. Dass irgendwelche Dinge, die dann später, man hört ja, von was für großen Haftungsfällen hört man, ja. Das sind immer Dinge, da ist schon Zeit reingegangen und das versteht auch jeder und das kann trotzdem später eine Haftung begründen, ja. Mhm. Aber in aller Regel, also ich, weil du gefragt hast, ich brauche sozusagen einen sehr informellen Umgang, ja. Und viel ist auch eine Stilfrage und eine gewisse Erreichbarkeit, einen gewissen Austausch, ein gewisses Verständnis für das, was wir wollen und dass die Leute eine gewisse Effizienz halt reinbringen. Also ich frage ungern nach 2 Wochen und ich war auch schon genau auf der anderen Seite, damit ich nehme das gleich vorweg, ich war auch schon genau auf der anderen Seite, wo ich Dinge mal 2 Wochen nicht proaktiv mich beim Mandanten gemeldet habe und der, aber ich muss sagen, auch da kann der Mandant zu Recht sagen, hey, ich will auch ohne Nachfragen über ein wichtiges, laufendes Thema auf dem Laufenden gehalten werden. Oder ich möchte auch, dass der Anwalt im Hintergrund, ohne dass ich ihn dran erinnern muss, vielleicht selber bei gewissen Sachen nachfragt. Mhm. Ja, umgekehrt soll er keine Stunden reinstecken in irgendwelche nicht beauftragten und nicht so wahnsinnig in unserem Interesse liegenden Treffen oder so stecken. Also das ist ein bisschen so, klingt jetzt böse, aber ein bisschen Hausverstand und ein bisschen einen informellen, netten Austausch. Ja,
ich find's, Service im Endeffekt.
Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, da kommen wir jetzt zu den Stilfragen, ja, wenn jemand noch immer unbedingt schreiben muss, sehr geehrter Herr Kollege, ich sage auch dann immer, also ich bin eigentlich kein Kollege, immer, sie bleiben immer ein Kollege, ich schreibe den Leuten einfach lieber, also das Formellste ist dann so, sehr geehrt, mache ich schon noch manchmal, aber hallo Herr Doktor, aber selbst da, ja, also das macht die Qualität eigentlich nicht besser. Und irgendwelche PDFs drangehängt bekommen, Briefe, die via E-Mail kommen und siehe Anhang und dann ist im Anhang ein Brief. Ich glaube, das sind eh schon so Klassiker, die will eigentlich niemand von unserer Generation mehr haben. Das wird natürlich noch immer gemacht, aber also bitte ein Aufruf. Man kann auch alles wirklich, wenn man einen Brief per E-Mail schickt, dann kann man es auch gleich ins E-Mail reinkopieren, ja.
Ja. Ja, du bist jetzt die jüngere Generation. Es gibt natürlich doch auch noch die ältere Generation, die ein Herzinfarkt kriegt, wenn sie es so sehen wird. Also das ist auch schwierig für die Kanzleien da. Ja,
aber nach mir kommen die Jüngere schon nach. Ich bin gar nicht so jung. Die Jüngeren stehen schon in den Startlöchern. Also ich sag so, älter als ich wird's in Zukunft nicht. Also das ist halt nun mal die Zukunft. Das brauchen nicht die, sag ich, die alten Silberrücken untereinander ausmachen, sondern jetzt, das kommt aber, ja.
Suchst du die Rechtsanwälte oder die Kanzleien auch ein bisschen nach Alter aus? Spielt das eine Rolle?
Nein.
Fühlst du dich eher hingezogen zu jüngeren?
Nein.
Nein?
Zero. Kein Ageism bei uns. Null. Nein. Gar nicht. Und es ist auch oft, nein, also gibt's für mich ist das gar kein Kriterium. Und es ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich, sag ich, Anwälte, die sind jetzt bisschen die für mich ältere Generation, da wirkt sich das aber jetzt bei diesen angesprochenen Stilfragen überhaupt nicht aus. Und es gibt Junge, die sind total steif, es gibt's ja. Und das sehe ich gar nicht. Man muss ja immer ein bisschen auch das sacken lassen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht höchstens insofern, als dass ich schon finde, man muss ganz Jungen ja auch eine Chance geben, die auch mit denen zusammenarbeiten. Also eher, man muss aufpassen, sage ich, weil man ja, da kommt wieder die Risk-Denke auch von mir, ja, in-house. Ich muss mich ja am Ende des Tages, wenn was nicht so gut läuft, oder zumindest so ist meine Denke, dafür rechtfertigen, wen ich ausgesucht habe, wenn ich das Privileg habe, beim Aussuchen ein Wort mitzureden oder sogar die Entscheidung mitzutreffen. Aber genau, und da muss man aufpassen, dass man sich nicht denkt, naja, der ist jung, ich nehme doch lieber den alten Hasen, ja, sondern viele Junge können ja was. Und das kann man aber so schön an den Gebieten festmachen. Also mit einem ganz jungen Kollegen, damit meine ich jetzt jemanden, der so ungefähr so alt ist wie ich, aber halt eben eine junge Kanzlei, sagen wir, ja, habe ich was mit dem AI Act jetzt gemacht. Der interessiert sich halt auch einfach dafür und der ist da halt schon seit Anfang an dabei, ja. Das ist halt vielleicht dann doch ein bisschen eine Generationenfrage. Aber wir haben, IP, IT, also jetzt zum Beispiel für Markenrechtsfragen und so weiter, haben wir einen sehr seniorigen Anwalt, der das super macht. Mhm. Haben wir auch schon mit anderen Kanzleien gute Erfahrungen gemacht, auch mit jüngeren Kollegen. Aber für mich, ich hab noch nicht bemerkt, dass das irgendwie ein Entscheidungskriterium ist, nein. Mhm.
Und wie wählst du generell die Kanzleien oder Rechtsanwälte aus? Also welche Rolle spielt Marketing, Positionierung, LinkedIn? Spielt das eine Rolle oder ist es auf Empfehlung oder sind es immer dieselben, mit denen man zusammenarbeitet? Wie gehst du da vor?
Also vorweg, es gibt einige Anwälte, die machen einfach gewisse Themen bei uns und die machen sie sehr gut und die machen sie schon seit also der Zeit, bevor ich ins Unternehmen gekommen bin. Und das heißt, das funktioniert auch einfach gut. Dann schaue ich, dass ich mit denen eine Beziehung aufbaue, wir gegenseitig so den Stil, wie wir arbeiten, kennenlernen und gut aufeinander eingehen. Und dann gibt's die Aufgaben, wo ich aktiv gefragt werde oder mich einbringe, sage, das könnte der und der gut machen. Und wie ich drauf komme, es spielt LinkedIn, weil die Frage darauf abzielt und weil die Kollegin eben gesagt hat, LinkedIn spielt für sie eine große Rolle. Mhm. Ja, die Sophie hat ja gesagt, sie schaut sehr wohl auf LinkedIn und ich weiß genau, wen sie meint, den Markenrechtler, der da immer so gut, so tolle Entscheidungen postet. Und ja, also so eine Präsenz kann dir was bringen und ich denke mir natürlich auch, ich weiß, ein Beispiel, mit dem habe ich noch nie gearbeitet, ja, gibt es jetzt keinen Anlass, aber zum Beispiel der Lukas Fantur, den habe ich schon von GmbH-Recht, ja, den kennt man, weil jeder Anwalt oder jeder Jurist schaut einfach danach, jeder weiß, der ist schon eine Koryphäe im GmbH-Recht. Hätte ich jetzt eine total tricky GmbH-Rechtsfrage, sage ich jetzt so untechnisch, dann würde ich definitiv auch ihn gerne mal fragen. Weil ich mir denke, ja, der kann es sicher, der macht es sicher toll. Aber sonst, ja, über Empfehlungen. Ja, es gibt Leute, denen ich vertraue, dass sie einen super Job machen und gut vernetzt sind und wissen, wer was gut kann. Und dann fragst du und dann schreibe ich die Leute direkt an und sag, ich komme über den. Und oft sind's dann schaue ich mir an, was für ein Track Record hat er und so. Und das sind dann halt oft, siehst du, die können wirklich das, wofür du sie brauchst. Können sie sicher, dann ist ein gutes Erstgespräch, die verstehen, was du möchtest. Dann kommt man mit den Fees irgendwie auf einen grünen Zweig. Und ich hole schon immer Vergleichsangebote ein. Also 2, 3, wirklich absolutes Minimum, kommt drauf an, 2, möchte ich schon sehen, einfach um das einordnen zu können. Ich finde, ein für sich stehendes Angebot, wenn es jetzt ein bisschen komplexer wird, ja, das ist nicht so aussagekräftig, da lege ich mir gerne ein zweites daneben. Allein oft, obwohl ich den Scope ja vorgebe, so gut ich kann, wird der Scope oft total unterschiedlich interpretiert, ja. Und dementsprechend klaffen auch manchmal die Fischschätzungen wirklich weit auseinander. Da muss man aber schon nochmal nachfragen, ja. Also wenn das wirklich ein Faktor 3 oder Faktor 5 ist, dann muss man mal nachfragen, wie interpretierst du diese Aufgabe? Weil der Kollege schätzt den Aufwand auf offensichtlich auf ein Viertel, auf ein Fünftel. Also so beantwortet das die Frage. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut beantwortet habe.
Doch schon. Also ja. Ich hätte noch eine Frage, weil du sagst, man muss schon den Nachwuchs auch ein bisschen eine Chance geben, wenn der Nachwuchs jetzt nicht unbedingt von wem empfohlen wird, weil das sind ja eigentlich immer dieselben, die sich gegenseitig empfehlen und noch einmal reinzukommen, ja, muss man ein bisschen warten, sich mal beweisen. Aber wie entscheidest du dich dann für so einen Nachwuchs-Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin? So, was ist der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, ich melde mich jetzt bei dem oder bei der?
Ja, entweder, wie gesagt, persönliche Empfehlungen oder Ausnahme, dass man sieht online, die machen was in die Richtung, das interessiert mich. Oder man kennt, oder ich kenne sie sogar lange, ja, und man redet mal drüber. Aber es muss schon immer, also wie gesagt, das ist schon auszutarieren. Man kann jetzt, also selbstverständlich beauftragst du niemanden, weil du ihn kennst. Aber vielleicht, wenn du dich ein bisschen umschaust, umhörst und deine Kontakte pflegst, weißt du, wer gut ist und fragst natürlich dann, also besten ist natürlich, wenn du auf deine eigene Einschätzung vertraust, plus vielleicht noch einen herzeigbaren Track Record, ja. Aber noch besser als jemanden zu fragen, weißt du, ob jemand gut ist, ist ja, wenn man selber mitbekommen hat über Jahre, also der macht seinen Job sicher sehr gut.
Aber ja, das heißt ja eben bei den Newcomern eher vielleicht nicht so.
Ja, dann gibt's zumindest, wie gesagt, irgendwie eine Sichtbarkeit, dass sich der fachlich mit dem Thema beschäftigt, ja.
Das heißt, da spielt dann schon der Auftritt irgendwie eine Rolle.
Ja, und auch, man muss schon sagen, auch der persönliche Eindruck, du merkst ja, ob jemand jetzt ob du denkst, den hätte ich gerne als Anwalt.
Ja, das ist ja.
Ich habe schon Leute kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, für die würde ich nie arbeiten wollen, nie, aber ich würde die gerne als meinen Anwalt haben.
Ja.
Weil das ist knallhart. Ja.
Ja, verstehe, was du meinst. Du hast auch das Thema jetzt gerade angesprochen, Abrechnung und Angebote. Was ist dir da eigentlich wichtig, beziehungsweise was merkst du an der Zusammenarbeit oder an der Angebotserstellung? Gibt es da starke Unterschiede? Gibt es da sehr viele Kanzleien, die einfach wirklich noch ganz klassisch nach Stundensatz abrechnen? Gibt es da schon Kanzleien, die moderner sind und Angebote, Pakete schnüren oder wie auch immer? Und wie, was ist dir wichtig oder euch als Unternehmen?
Ja, mir ist wichtig, dass ich es abschätzen kann. Das ist genau das Thema mit bei gewissen Dingen, wo einfach die Stunden laufen, ja, dass man das entsprechend schwer abschätzen kann. Ich glaube, bei größeren Projekten ist es ja absolut Usus, dass du eine Kostenschätzung kriegst, auch gerne als Cap, ja, und dass du das dann ganz gut vergleichen und einordnen kannst. Und es gibt Sachen, also ich kann jetzt natürlich nicht erzählen, was, aber ich hatte einen Fall, da haben wir dringend anwaltliche Hilfe gebraucht und ich habe am Anfang versucht, darauf zu bestehen, dass wir uns da eine Pauschale ausmachen oder zumindest, dass es eine schon ziemlich belastbare Aussage gibt, was das kosten wird mit, ja, es kann man minimal überschreiten, besser nicht. Und da war die ganz klare Aussage, nein, das hängt einfach davon ab, wie effizient wir mit euch zusammenarbeiten, wie effizient wir auch eben mit einem Dritten zusammenarbeiten, den wir wiederum nicht beeinflussen können, ja. Und die Erklärung habe ich verstanden und habe das dann mit, wie soll ich sagen, ja, dieses notwendige Risiko, dass da die Kosten schwer abschätzbar sind, genommen. Aber selbst in diesen Fällen, was ich schon angefragt und auch bekommen habe, war, ja, in ungefähr vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit, was habt ihr denn da so abgerechnet, ja? Also man schafft es immer, eine gewisse Vorhersehbarkeit zu haben. Und ja, ich muss sagen, es gibt zumindest nach meiner Erfahrung immer eine sehr vernünftige, gute Bereitschaft, dass man sich auf ein Fee-Arrangement einigt, mit dem beide gut leben können. Die Anwälte können sowieso immer gut damit leben. Ja, die sitzt meistens eine absolut gute Entlohnung. Ja, auch für eine gute Expertise kann man ja gar nichts sagen. Ja, aber es ist ja nicht so, zumindest wir dumpen. Ja, wir verlangen ja da keine totalen Dumpingpreise oder irgendwelche Preise, wo der Anwalt da drauf zahlt. Ja. Ja, wie du sagst, ich möchte eine Kostenschätzung, möchte eigentlich ein Fee Cap, also wo es tatsächlich nur aus ganz gravierenden Gründen, die auch vorher rechtzeitig kommuniziert werden müssen, rübergehen kann. Ja, und bei streitigen Sachen, je nachdem, muss man natürlich, da ist ja auch jeder Anwalt dafür offen, ja, wenn der Stundensatz mit dem Stundensatz sozusagen als untersten Level bei jetzt hohen Streitwerten zum Beispiel zu arbeiten, macht natürlich auch für den Mandanten Sinn. Und ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich das große Problem mit den Anwälten, mit denen ich jetzt arbeite, nicht. Das ist eigentlich ziemlich transparent und funktioniert ganz gut. Und wenn man mal eine Nachfrage hat, das ist vielleicht das Unangenehme jetzt, obwohl ich wirklich mit all unseren Anwälten gut zusammenarbeite, Anwälten und Anwältinnen, ich schaue mir die Abrechnungen schon an. Und ich schaue mir auch, wenn es Leistungsverzeichnisse gibt, die Leistungen an. Weil ich selber gequält wurde, damit Leistungen korrekt zu verzeichnen, weil ich weiß, was man einem Mandanten verrechnen kann und was nicht. Und mit dem Auge schaue ich mir das an. Aber es ist mir, wie gesagt, bis auf jetzt im letzten Jahr, bis auf eine Ausnahme, haben wir uns vorher vernünftig ausgemacht, was macht für uns Sinn. Und daran wurde sich gehalten. Ja.
Welche Tendenzen oder wie siehst du generell die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Inhouse-Juristen? Oder was wünschst du dir?
Ja, ich glaube, dass generell die Rechtsabteilungen, also ich glaube nicht, also das ist so ein allgemeiner Trend, die Rechtsabteilungen haben ziemlich aufgeholt. Das war ja früher ein bisschen auch ein Abstellgleis, ja, und die Big Shots waren alle Anwälte, waren alle in den Kanzleien. Und die Rechtsabteilungen, auf die wurde schon ein bisschen runtergeschaut. Da haben die Anwälte auch gewusst, denen können wir eh alles erzählen. Ja. Ich glaube, die Arbeit soll weiterhin und zunehmend dort, wo es vielleicht noch Defizite gibt, ich empfinde es nicht so, einfach auf Augenhöhe passieren, ja, eine vernünftige Arbeitsteilung. Ich glaube wirklich, dass es unglaubliche Effizienzsteigerungen geben wird, noch weiter mit den Werkzeugen der AI, ja, dass sich Anwälte auch trauen werden, immer mehr die auch einzusetzen und auch dazu zu stehen. Ich glaube, dass dadurch, ja, wahrscheinlich wird die Kammer wieder ein Wörtchen mitreden, wahrscheinlich wird es wieder regulatorisch ein Kleid brauchen dafür, aber es gibt ja schon Lösungen, die sind auch von österreichischen Kanzleien entwickelt und die sind GDPR-konform und die sind, ja, also, und das wird sicher immer, immer mehr ausgebaut werden. Und ich erwarte mir da schon, dass das nicht nur zu einer Profitmaximierung bei den Kanzleien führt, sondern bezogen auf die Kosten und auf die Effizienz natürlich auch beim Kunden ankommt, ja. Es wird einfach nicht, ich glaube, ja, wir werden es uns in 2 Jahren anschauen, vielleicht habe ich Unrecht. Ich vermute echt stark, dass es in wenigen Jahren so sein muss, dass du mit einem gewissen Sachverhalt und gewissen Unterlagen eine Klagebeantwortung, viele Schriftsätze, viele Memos und so weiter, kein Mensch mehr schreibt. Das ist dann wie Liebhaberei. Das ist so, wie kein Auto mehr von Hand geklopft wird über einen Rahmen, sondern das wird einfach gestanzt und gepresst von einer Maschine. Und so wird das auch da. Und ohne, dass die Qualität leidet. Ich glaube, die Qualität wird schon grundsätzlich von diesen Intelligenzen super hoch sein, ja. In gewisser Weise fehlerfrei, und ein Mensch macht dann noch die Feinarbeit, die Dinge, die für die ein Mensch besser ist, denn einen gewissen Spin oder noch was umstellen oder, naja, der Mann, ich kann mich erinnern, der Stil, oder ich kann mich erinnern, wobei die AI wird den Stil auch lernen, oder der wird sagen, ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren hat mir der Mandant erzählt und da war doch noch das. Also das wird schon, das menschliche Gehirn und die menschliche Kreativität ist so toll, das muss sich einfach ergänzen. Aber eigentlich sind wir ja gar nicht dafür gemacht, einen 20-seitigen Schriftsatz zu schreiben. Das kann, glaube ich, so ein Programm besser. Und das kennt, ich benutze jetzt auch schon ein Research-Tool, was einfach auf die Rechtsdatenbanken zugreift, nicht halluziniert, nichts erfindet. Ja, du weißt wahrscheinlich, welches ich meine. Ich sehe es an. Ja, aber wir machen jetzt trotzdem.
Eine Schleichwerbung.
Ja, oder sagen wir so, ich weiß gar nicht, ob die das wollen, aber auf jeden Fall, ich bin schon der Meinung, das steht noch ganz am Anfang, aber das liefert auch mir eine, und ich stehe dazu, das ist ja nichts Schlechtes, ja. Es ist ja nicht so, dass man nichts mehr zu tun hat, sondern man konzentriert sich dann auf die Dinge, für die man eigentlich sein Hirn braucht, ja. Und da wird noch lange keine, oder glaube ich, da wird noch lange niemand hinkommen, jetzt kein Programm und das ganze Zwischenmenschliche und das ganze Erforschen, worum geht's eigentlich, oder sagt mir mein Gegenüber alles oder lässt er was weg? Das sind ja die Dinge, auf die ich mich dann konzentrieren kann, ja. Und die fließen dann ein. Aber ich merke ja jetzt schon, dass das einfach der, im besten Fall übersieht er nichts, denkt noch, also die AI, ja, denkt noch an Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe, ja, bringt vielleicht noch irgendeine Rechtsmaterie rein, wo ich, die ist ja auch. Und dann beginnt der kreative Prozess. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dadurch, dass sich das Bild auch der rechtsberatenden Berufe noch stark ändern wird, und hoffe ich einfach, dass wir uns diese Effizienzgewinne teilen werden im Unternehmen, ja. Und das ist auch nicht mehr, weil eins muss ich schon sagen, im Großen und Ganzen ist es für viele Unternehmer, und ich habe den Blick, sogar als ehemaliger Anwalt, bin ich eh noch sehr gnädig. Es ist schon auch ein Pain. Es ist einfach für Unternehmen ein Pain, da Juristen und externe Anwälte beizuziehen. Oftmals. Es wird dann dadurch mühsam. Es wird teuer. Es wird unübersichtlich. Und ich glaube, da wird sich in der Zusammenarbeit, hat sich schon viel getan und wird sich auch noch viel tun, ja. Weil das ist einfach kein Selbstzweck für uns. Das merkst du noch stärker eben jetzt, wenn du die Seiten wechselst. Das ist Anwälte, mich inklusive, merkt man ja auch, hören sich gerne selber reden, lesen gerne ihre tollen Schriftsätze, brillieren, aber in Wahrheit, den Mandanten interessiert das Ergebnis. Dem ist das eigentlich egal, wie man da hinkommt und ob der jetzt
ein bisschen Show gehört schon dazu. Also da muss ich schon sagen, gut, weil du vielleicht einen anderen Blick hast, aber es gibt durchaus viele Mandanten, die sich von dem charismatischen Auftritt und von dieser Wortgewandtheit und so weiter schon auch ein bisschen abholen lassen. Also natürlich jetzt nicht jeder und so weiter, aber ich glaube, das macht schon auch viel her. Und
wirklich?
Fühlt sich dann doch, also ich schaue mir das ja auch marketingpsychologisch und vertriebspsychologisch sehr viel an. Und da passieren Dinge im Unterbewusstsein. Also natürlich hat das jetzt nicht so eine große Auswirkung. Und eben, ich bin auch ganz dagegen, dass man da diese 3 Millionen Seiten schreibt und voll geil auf seinen eigenen Schreibstil ist und was weiß ich was. Aber trotzdem ist es jetzt gar nicht so unrelevant. Also gerade in Auftritt, Datenakquise und so weiter, macht schon was her, wenn man sich gut verkaufen kann. Also das spielt dann schon.
Na, hundertprozentig.
Spielt da mit rein, sagen wir mal so.
Jeder sucht doch was anderes. Ich wehre mich nicht gegen ein charismatisches Gegenüber. Das ist ja super. Aber
in letzter Zeit oft, dass viele, vor allem jüngere Anwältinnen und Anwälte, eben das ein bisschen runterreden, diese Kunst, die ja doch, diese Sprachkunst gibt's in der Branche halt schon. Ich finde das schön. Also ich finde, wir sind ja zum Beispiel, ich habe ja auch eine Marketingagentur und wir sind ja in allen möglichen Branchen da auch unterwegs. Ja. Und warum ich die Rechtsbranche so liebe und warum das mein Zuhause ist, weil alles viel professioneller ist, weil man sich viel professioneller ausdrückt, weil es alles auf einem höheren Level stattfindet und ich habe den Vergleich, ja. Also ich glaube schon, dass man das nicht zu sehr runterspielen. Aber natürlich auch mit einem guten Maß.
Nein, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt mehr Überschneidungen bei unseren Meinungen, als es jetzt rübergekommen ist. Ich meine, mit Sprache ist was Schönes, okay. Absolut. Und das ist toll. Und das grundsätzliche Niveau und dass das hoch ist, das ist schön. Ich muss trotzdem sagen, wenn es jetzt wirklich um so geschäftliche Prozesse geht, muss nicht immer eine Transaktion sein, kann auch was Kleineres sein, ein bisschen so sich relativ umgangssprachlich, relativ unjuristisch auszudrücken, wird viel mehr geschätzt als, weil dass der Anwalt ist und dass der Jurist ist und dass der das kann, das weiß ich sowieso, ja. Ich finde, die Kunst ist schon eher, dass man sagt, das lasse ich jetzt alles weg, ja.
Ja, natürlich. Also natürlich soll es jetzt nicht dieses Überspitze und Gespielte sein, aber eben da liegt die Kunst darin, dass man sich professionell verkauft. Also so, ich hoffe, mir gelingt es zumindest, weil ich rede ja auch wirklich so, wie es mir gerade einfällt. Und trotzdem hoffe ich zumindest, habe ich eine gewisse Credibility durch die authentische Art und so weiter. Aber ja, ich meine, da kann man lang drüber philosophieren. Aber grundsätzlich weiß ich, was du meinst, stimmt mir auch voll zu, nicht dieses komplexe juristische Geschwafel. Aber trotzdem auch nicht total abdriften und mir sagen, das
lebt. Nein, ich glaube. Nein, ich glaube auch. Man muss jetzt nicht mit dem Skateboard in die Besprechung kommen. Wobei, nein, absolut nicht. Aber nein, also ich mag so, auch wenn das auch ein bisschen verbrauchtes Wort ist, aber ich mag schon so Hands-on-Typen. Ja, aber ich komme auch aus Immobilienrecht und Bau und so weiter ist natürlich ein super raues Pflaster. Na, aber ich weiß wirklich, dass es Leute wahnsinnig macht, auch durchaus seniorige Leute. Es macht die wahnsinnig, wenn dann ein Rechtsanwalt auspackt, sozusagen sein halbes Studium in einer Besprechung.
Es ist wirklich inhaltlich,
aber auch vom Stil, aber ich meine, vielleicht können wir uns darauf einigen, es ist irrsinnig schön und es ist wichtig, dass die Sprache nicht irgendwie verroht, verfällt und so weiter und dass es noch Leute gibt, die sich sehr schön und sehr gewählt und auch mit einem großen Wortschatz ausdrücken können, ja. Also das, glaube ich, ist auch durchaus. Und da sind Juristen mit Bewahrer einer guten Sprache, weil man es irgendwie lernt, wenn man lernt auch, wie wichtig Sprache ist, ja, und dass es auf ein Wort ankommt und dass es auf ein Adverb ankommen kann und so weiter. Das ist natürlich, das meine ich aber auch mit dieser Denkschule, ja.
Wir reden eben. Ich wollte es nochmal breiter besprechen, damit die Community auch.
Na, es ist super, wenn ein Anwalt, wenn du merkst, der ist super schlau, und der liest ein paar Seiten von einem Vertrag und der kommt auf die 2, 3 Sachen, wo bei der Formulierung einfach was rauszuholen ist, ja. Und dann kann er mir das aber sagen, wie er will. Dann kann er mir das mit jedem Slang sagen. Wenn ich merke, der ist schlau und der hat das verstanden und der ist ein Spürhund, dann ist es super, ja.
Ja,
okay. Aber hey. Aber die Credibility hast du. Aber für mich auch schon mehr, weil du authentisch bist und nicht, weil du jetzt hier sagst, meine Expertise ist so und ja, ich lege jedes Wort auf die Goldwaage.
Ja, danke. Hast du zum Abschluss noch Tipps, Kolleginnen und Kollegen, die den Wechsel auch so wie du vollziehen möchten, also die sich gerade denken, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Kanzlei und so weiter, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Inhouse das Richtige ist und wo soll ich hin und bleibe ich lieber einfach da, also diese Schwebe, Leute, die sich in dieser Schwebe befinden, hast du da irgendwelche Tipps?
Ich kann natürlich das für niemanden beantworten, ja, ich kann das, also Tipps, ich habe trotzdem Tipps, aber ich kann, aber wer sich so fühlt, ich weiß nicht, ja. Ich kann mich, jeder Mensch hat so einen unterschiedlichen eigenen Horizont und deswegen auch eine für ihn passende Lösung. Nein, ich würde es noch viel größer und breiter sehen, wenn jemand jetzt da hängt und sich denkt, ich weiß nicht, und kommt drauf an, was deine Lebenssituation ist, aber man kann alles Mögliche machen und gerade heutzutage, ganz ehrlich, wenn dich irgendwas interessiert, ja, wenn dich irgendwas richtig interessiert, dann schau, ob du damit irgendwas arbeiten kannst, ganz ehrlich. Also ich meine, gut, das ist jetzt der Abschlusstipp, da könntest du auch jeden Life-Coach, Influencer und so auch fragen, aber das ist meine ehrliche Meinung dazu. Also ich möchte das gar nicht auf so juristische, wenn du dir denkst, hey, get out while you can. So, ja, wenn du rechtzeitig drauf kommst, ist schon mal der erste Schritt, ja. Viele Leute kommen drauf, wenn es vorbei ist, ja, dass das alles nichts war. Und die haben oft sehr viel erreicht auf dem Papier und kommen dann drauf, dass das alles eigentlich nicht war, worauf sie Bock hatten. Und jeder hat, und so gerade in unserer Branche, die Leute haben so viele Exit-Szenarios, ja, und sagen, ja, 2 Jahre mache ich es noch und jetzt ist das Geld so gut und jetzt, aber jetzt werde ich gleich promoted und dann, jetzt bin ich gerade promoted worden. Und ich würde eher sagen, konzentriere dich auf die Dinge, die dir im Leben wichtig sind. Mach dir die auch mal klar. Wieder zurück zu dem Thema Auszeit oder einfach überhaupt denk bewusst drüber nach, was ist dir wichtig, was möchtest du haben. Ich habe immer gewusst, ich möchte schon Familie haben. Ja, ja, du musst dich drum kümmern, um die Dinge, die dir wichtig sind. Ich habe gewusst, ich möchte zu tun haben mit einem Produkt, das ich cool finde. Ja? Ja, sei es jetzt Luxushotellerie. Ich habe viele andere Interessen, ja. Du kannst, such dir was, wo du dich damit identifizierst, mach da irgendwie dein Ding. Schau, ja, du kannst einen Podcast machen, kannst, ja, absolut, hundertprozentig. Du kannst Uhren-YouTuber werden, du kannst Leute, ja, im Ernst, ja, du kannst Leute fragen, what do you do for a living bei jedem Sportwagen und das ist ein Job irgendwie. Heutzutage sind so viele Dinge durch Social Media auch, ja. Was auch viele dunkle Seiten hat, aber auch eben einfach Möglichkeiten bietet, ja, und keine Ahnung. Und das kann nicht jeder und das mag nicht jeder, aber kommuniziere auch halt, was dich interessiert. Bei mir war es ganz oft so, ich habe ur viele Leute kennengelernt, also jetzt habe ich ur gesagt, aber ich habe ur viele Leute als Wiener, aber ich habe ur viele Leute kennengelernt, wie bin ich denn drauf gekommen, dass die sich für die gleichen Sachen interessieren und dass es da gemeinsame Interessen gibt und dass wir irgendwie über was reden können, weil ich damit rausgegangen bin. Und damit tust du auch ganz sicher immer einen Teil der Leute auch abstoßen, ja, gerade in so einer Kanzlei. Also ich habe sie ja schon so oft über die Dinge, die mich interessieren, da sagen 8 von 10 Leuten, ja, super, finde ich nicht interessant oder finde ich unsympathisch, aber ich brauche ja nur 2, ich meine, es gibt 8 Milliarden Leute, ganz ehrlich, wenn ich 200, 300 Leute in meinem Leben finde, die ungefähr so gleichen oder ähnlichen Blick, ähnliche Werte oder auch mal einen anderen Blick, von dem man was lernen kann haben, aber die sich für Dinge interessieren, die offen sind, die Bock aufs Leben haben. Das kann ich einfach nur jedem sagen. Wenn man sich gerade so fühlt, entweder es ist eine kurze Zeit, die drückt man durch für das größere Ziel, oder hey, bitte, das Leben ist echt ein Geschenk und man sollte es nicht verschwenden mit Dingen, die man einfach nicht machen will. Wir sind so eine reiche, tolle Gesellschaft. Bei uns hat man das absolute Privileg. Dir kann eigentlich gar nichts passieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist noch immer so ein hohes Niveau, und das würden sich viele Leute auf der ganzen Welt reißen.
Ja.
Ja, das würde ich sagen. Ja,
vielen Dank für die offenen Worte, für den Austausch und hoffentlich bis bald.
Ja, ich hoffe, es war irgendwie ein roter Faden oder du machst das im Schnitt, weil wir sind schon ein bisschen gesprungen. Aber ich glaube, es hat teilweise eine gute Dynamik gehabt.
Bin ich überzeugt. Vielen Dank.
Ja, und ich war das erste Mal in so einem Podcast.
Hast du ausgezeichnet?
Also, naja, ja.
Doch, so geil.
Ich bin noch im Überlegen, ob ich mir das überhaupt jemals anhören werde. Okay, aber du warst ein fantastischer Host. Der beste Podcast-Host, bei dem ich je war.
Wow. Ja. Danke.
Klar.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.